Ja, Fortsetzung im Galaterbrief. Das Geschenk der Freiheit bewahren, das ist ja so unser Leitthema. Und heute geht es darum, dass Gott uns wirklich auch mit dieser Gnade und mit dieser Freiheit beschenken möchte. Und zwar eigentlich schon immer, auch im Alten Testament schon. Und das legt Paulus im dritten Kapitel sehr deutlich klar in den Versen 1 bis 14, die wir uns heute intensiver anschauen wollen. Schon immer wollte Gott das Allerbeste für seine Geschöpfe. Und schon immer war es ihm wichtig, dass der Glaube gepaart mit ehrlichem Vertrauen Grundlage ist, um zu ihm zu kommen. Schon immer wollte Gott den Menschen aus seiner selbstverursachten Versklavung herausholen, die der Sündenfall mit sich brachte. Und Gott hat einen ganz, ganz einfachen Weg gewählt. Glaube und Annahme des Geschenkes der Gnade, die Gott uns gewährt. Das ist alles. Wir müssen nichts tun. Die meisten Religionen verlangen von den Menschen Taten. Der christliche Glaube nicht. Aber wenn ich verstanden habe, wie Gott ist und wie Gott denkt, dann will ich so leben, wie Gott es sich vorstellt. Dann folgen da automatisch vernünftige Taten. Aber die sind keine Voraussetzung, um zu Gott kommen zu können. Ich glaube, dass es einen ewigen Gott im Himmel gibt. Ich glaube, dass er das allerhöchste Wesen ist, voller Allmacht, Allgegenwart und Allwissenheit. Und ich glaube, dass Gott durch Jesus Christus das Erlösungswerk vollbracht hat. Und wenn ich das persönlich annehme, so wie es mir die Bibel sagt, dann glaube ich, dann habe ich die Voraussetzung erfüllt des Glaubens und damit auch die Berechtigung bekommen, in der Gegenwart Gottes leben zu dürfen, und zwar ewig. Und so hat es Paulus in der Gemeinde, in den galatischen Gemeinden, die vielen, die er dort gegründet hat, gelehrt. Und so haben es die jüdisch geprägten Christen verstanden. Ja, ich muss glauben und das reicht. Und dann kamen Judaisten, die gesagt haben, alles richtig, aber als sichtbares Zeichen der Gnade Gottes musst du auch was tun. Du musst gewisse Bestimmungen halten, gewisse Speisevorschriften, du musst gewisse Rituale erfüllen. Ja, die Beschneidung ist auch wichtig. Und dagegen wehrt sich Paulus ganz intensiv und sagt, nein, das ist falsch. Ihr habt den Heiligen Geist bekommen, ihr habt das ewige Heil bekommen auf Gnade Gottes, ihr seid befreit worden, um Gesetze halten zu müssen, ihr habt den Segen des Abraham bekommen und ihr bekommt ein neues, befreites Leben. Das ist inhaltlich das, woran wir uns heute ein wenig langhangeln werden. Der erste Gedanke, Gottes Gesetz lautete schon immer Gnade. Kapitel 3, Vers 1 geht's los. Warum wollt ihr Christen in Galatien denn das nicht endlich begreifen? Wer konnte euch bloß so durcheinander bringen? Habe ich euch das Sterben Jesu am Kreuz nicht geschildert, als hättet ihr es alles mit eigenen Augen gesehen? Paulus hat ihn Jesus Christus ganz, ganz groß gemacht, buchstäblich ins Herz geschrieben, in liebevoller Seelsorge, mit klaren Worten, mit logisch begründeten Worten, hat er ganz klar gesagt, worum es geht. Alleine nur der Glaube an Jesus reicht. Und wir haben ja vorhin ein wenig, habe ich euch ja mit hineingenommen in die Religion der Galater zu der damaligen Zeit. Und jetzt ist es auch verständlich, warum sie sich so schnell durcheinander bringen ließen, weil sie einfach begierig waren, immer was Neues. Und haben das eine begriffen, taucht nichts mehr, nächstes. Vielleicht war das auch der Grund, warum sie sich so schnell haben abwenden lassen von dieser Verführung durch sektiererische Lehren, die Lehren der Judaisten. Und es hat ja auch den ersten handfesten Streit in den neu gegründeten Gemeinden gegeben. Und wenn eine Nebensache, Gesetze halten, Beschneidung oder wie auch immer, zur Hauptsache wird und die Hauptsache Christus zur Nebensache wird, dann haben wir ein Problem in den Gemeinden. Übrigens beobachten wir das weltweit in ganz vielen Gemeinden, dass genau das geschieht, dass die Hauptsache Christus zur Nebensache wird. Wir rödeln und wir tun was und wir machen Action und meinen durch irgendwelche Action Menschen in die Gemeinden zu kriegen, aber Christus, ja, ist ganz nett, aber ist nicht mehr so wichtig. Und wo das in Kirche und Gemeinde geschieht, ist eigentlich deren Untergang vorprogrammiert. Und auch ein Synkretismus, also ein Vermischen von verschiedensten religiösen Elementen, ist nicht das, was wir lehren. Wir lehren ganz klar Jesus Christus und er ist die Mitte. Und jede Form von Synkretismus wird uns ebenfalls nichts bringen. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Taubenzüchterverein plötzlich mit Schwein was zu tun hat? Nö, ne? Die bleiben bei ihren Tauben. Wir sind ja ein Taubenzüchterverein. Aber wir Christen meinen wirklich, dass wir irgendwie alle Religionen, alle Meinungen irgendwie unter einen Hut kriegen müssen. Leute, und das funktioniert nicht. Bleiben wir doch bei der Mitte Jesus. Und überlassen wir es doch Gott, was er daraus macht. Und Paulus hat genau das getan. Ich habe euch Christus vor Augen gemalt. Ich habe euch Christus ganz, ganz groß gemacht. Und ich habe euch erklärt, dass nur Christus und nichts anderes gilt. Warum habt ihr euch so schnell durcheinander bringen lassen? Eine zweite, ganz ernste Frage stellt er dann. Beantwortet mir doch nur diese eine Frage. Wodurch habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen? Indem ihr Forderungen des Gesetzes erfüllt? Oder weil ihr die frohe Botschaft von Jesus Christus angenommen habt? Wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt aus eigener Kraft das zu Ende führen, was Gott durch seinen Geist in euch begonnen hat? Ihr habt doch so Großes mit Gott erfahren. Ist das denn alles vergeblich? Ich kann das nicht glauben. Ich frage euch noch einmal, schenkt Gott euch seinen Geist und lässt er Wunder bei euch geschehen, weil ihr Gesetze erfüllt? Oder weil ihr Christus habt? Paulus erinnert die Christen daran, an die Wirkung des Heiligen Geistes. Sie waren gläubig geworden und er fordert sie auf, kehrt bitte zu dem Ursprung zurück. Zu dem Ursprung, wo ihr gläubig geworden wart. Was hat euch zum lebendigen Glauben gebracht? Waren das irgendwelche gesetzliche Bestimmungen? Waren das irgendwelche Menschen, die was von euch gefordert haben? Oder war das, weil ihr Jesus Christus persönlich erlebt habt? Denkt mal darüber nach. Und das ist auch für uns heute ganz wichtig, immer wieder darüber nachzudenken. Was hat mich denn eigentlich in die Gemeinde, in die Kirche gebracht? Was hat mich zu Gott gebracht? Waren das irgendwelche menschlichen Anstrengungen? Irgendwelche schöne Gefühle? Oder war es Christus? Und wenn es Christus ist, dann bleiben wir doch bei ihm. Gott beschenkt den Gläubigen mit seinem Heiligen Geist in dem Moment, wo die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen durch Christus wieder geheilt wurde. Wir nennen sagen dazu auch Bekehrung oder Umkehr zu Gott des Menschen, je nachdem. Und dann schenkt Gott uns seinen Heiligen Geist. Gott selbst wohnt durch seinen Geist in uns. Und durch diesen Heiligen Geist können wir jetzt die Impulse Gottes verstehen. Er kommt mit uns ins Gespräch, er redet mit uns, wir verstehen, wir lernen es, was gut und was richtig ist. Ja, wir machen auch Fehler, gar keine Frage. Aber das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Und Paulus stellt hier eine Frage nach der Logik. Ist es nicht logisch, dass das Gute, was Gott euch schenken will, nämlich durch den Heiligen Geist auch ein Leben in der Gnade und Freiheit, warum möchtet ihr das eintauschen, indem ihr euch wieder an irgendwelche Menschen bindet, die euch versklaven und knechten und sagen, was ihr zu tun habt? Lasst das doch nach. Ihr seid frei. Also weg mit einem Christenleben, das auf eigene Kraft, auf eigene Anstrengung oder auf menschliche Normen basiert. Weg damit. Aus eigener Kraft, oder Luther übersetzt auch fleischlich wie die Älteren, heißt es, ich strebe aus mir selbst heraus an, Gott gefallen zu wollen. Das ist die eigene Kraft. Ich will durch gute Werke dafür sorgen, dass Gott mir auf die Schulter klopft und sagt, ey, cooler Typ. Das sind eigene Werke. Ich will aus mir heraus versuchen, das irgendwie richtig zu machen. Aus eigener Kraft handle ich, wenn ich mich nicht mehr vom Geist Gottes leiten lasse, sondern von meinem eigenen Ich. Wenn mich egoistische Motive im Leben bewegen und von Gott wegziehen. Aus eigener Kraft handle ich dort, wo ich Gott nicht mehr höre, sondern wo ich auf Menschen höre und das tue, was Menschen mir sagen oder meinen, sagen zu müssen. Aus eigener Kraft handle ich, wenn mir Gesetzeserfüllung, also du musst, du solltest wichtiger werden, als auf Gott zu hören, was er mir denn sagt. Oder aus eigener Kraft handle ich dann, wenn ich Sünde in meinem Leben bewusst zulasse und nichts mehr dagegen unternehme. Dann handle ich auch aus eigener Kraft. Wenn es mir schickegal ist, wie Gott über mein Leben denkt und über meine Verfehlung, dann handle ich aus eigener Kraft. Das Umkippen Der Galater zeigt die Tragweite in ihrem Leben. Sie sind buchstäblich aus dieser Gnade Gottes herausgefallen, weil sie jetzt aus eigener Kraft versuchen, Gott gefallen zu wollen. Und da sagt Gott so, nein, das ist nicht der richtige Weg. Nicht aus eigener Kraft. Sie gehen zurück zu den Mustern der Religion. Religion heißt, tu was, damit dein Gott, wie immer er heißen mag, mit dir zufrieden ist. Gott aber bietet uns Glauben an. Das heißt, ich habe für dich alles getan durch Jesus Christus. Nimm das an. Glaube es, dass das so ist und lebe daraus. Das ist der Unterschied. Wir haben ganz viele Religionen auf dieser Welt und in jeder Religion muss der Mensch was tun, damit der Gott XY zufrieden ist. Den es ja gar nicht gibt, aber den die Menschen glauben, dass es ihn gibt. Und bei uns heißt es so, Gott sagt, ich habe dich geliebt durch Jesus Christus und dich zu mir gezogen. Nimm das doch an. Einfach annehmen. Und dann helfe ich dir im Leben. Ich habe Menschen bereit, die dir mithelfen. Und so weiter. Das ist das Angebot, was Gott uns macht. Wer also so als Christ leben will, der lebt in der Freiheit. Der wird in die Freiheit des Christus geführt. Und wer das nicht will oder nicht kann, der wird erleben, dass sein Leben eng bleibt, gesetzlich bleibt und unfrei bleibt. Und auch die zweite Frage geht in dieselbe Richtung. Wer ist denn die treibende Kraft, die Wunder in eurem Leben bewirkt? Habt ihr schon mal Wunder erlebt, Wunder Gottes erlebt? Ich ja, mehrere, viele. Ja. Da betest du und plötzlich entdeckst du, wow, cool, da ist was geschehen. Eine junge Frau hat uns heute in Farmsen erzählt, sie hatte einen Jungen, hatte ganz schwierig, große Schwierigkeiten, nachts zu schlafen und auch Atemprobleme. Die Gemeinde hat gebetet, der hat 6 Nächte konstant durchgeschlafen. Ein Wunder Gottes. Ja, man kann das natürlich auch medizinisch vielleicht erklären oder wie auch immer natürlich. Aber ich glaube, wenn wir beten und Gott tut was, dann ist das ein Wunder Gottes. Wo kommt dieses Wunder her? Weil ich so ein toller Typ bin? Nö. Wunder wirkt immer noch Gott durch seinen Heiligen Geist. Da habe ich als Mensch überhaupt keinen Einfluss drauf. Und jetzt belegt er diese Aussagen, der Paulus, indem er ein ganz wichtiges Beispiel bringt. Das Beispiel von Abraham. Abraham war ja der Stammvater der Juden. Und Abraham wurde immer wieder als das leuchtende Glaubensvorbild skizziert. Sowohl von den Juden, als auch später von den Menschen, die als Heiden zum Glauben gekommen sind. Abraham ist ja auch in mehreren Religionen, nicht nur im Judentum, sondern auch im Islam, eine ganz wichtige Person. Ja? Wie ist denn Abraham eigentlich zum Glauben gekommen? Das war ja noch in der Zeit vor Mose. Da gab es noch gar keine Gesetze. Da gab es keine Bestimmungen. Da gab es noch nicht mal die Bibel. Da gab es vielleicht so die ersten Aufzeichnungen, die man so hatte. Die Bibel gab es ja erst unter Mose. Der hat uns das Wort Gottes aufschreiben lassen. Vorher gab es die Bibel nicht. Vorher gab es nur eine persönliche Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und Abraham ist zum lebendigen Glauben gekommen, weil er Gott vertraut hat, sagt die Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Abraham kennt. Die geht ja los, als Gott sagt, Abraham, ich hab was Cooles mit dir vor. Du hast ja noch keine Nachkommen. Ich möchte, dass du in ein anderes Land ziehst und in diesem anderen Land möchte ich dich zu einem großen Volk machen. Und Abraham sagt, ey Gott, das ist richtig cool, das machen wir. Nimmt seinen ganzen Hofstaat mit und Vater fährt mit und was weiß ich, also ganze Familie und dann marschieren sie los. 1. Mose 12 geht das los, dann können wir alles nachlesen in der Bibel. Und irgendwann hat Abraham das so ein bisschen vergessen, was sein Plan war. Und dann spricht Gott ihn wieder an. Abraham, komm noch mal, ich möchte dir was zeigen. Guck mal, da oben, was siehst du da? Oh, ganz viele Sterne. Ja, ich kann die nicht zählen, wahrscheinlich sind es Millionen. Und Gott sagt, Abraham, so viel Nachkommen wirst du haben. Er hatte bis dahin noch keinen Sohn, nichts. Er war schon fast 100. Ja, 90 Jahre alt. Abraham, so viel Nachkommen wirst du mal haben. Und dann steht dieser Satz, sagt, und Abraham glaubte Gott. Und das hat Gott ihm hoch angerechnet und ihm in die Ewigkeit, also das ewige Leben geschenkt. Gerecht gesprochen. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben heraus. Weil er Gott glaubt. Und genau dieses Bild des Abraham, diese Hintergrundinformation, das erzählt er jetzt den Galatern. Wir lesen wir weiter. Ab Vers 6. Erinnert euch noch einmal daran, was von Abraham gesagt wird. Abraham hat Gott geglaubt. Und deswegen hat er bei ihm Anerkennung gefunden. Das bedeutet doch, Gottes Volk, die wirklichen Kinder Abrahams, sind alle, die an Gott und jetzt Neues Testament, an Jesus Christus glauben und ihm vertrauen. Die Heilige Schrift selbst hat ja schon längst darauf hingewiesen, dass Gott auch die anderen Völker durch den Glauben retten wird. Gott verkündigte schon Abraham die frohe Botschaft, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham, der unerschütterlich Gott vertraute, werden alle gesegnet, die so glauben wie er. Nicht? Nochmal, vor der Gesetzgebung des Mose lebte Abraham und der Glaube alleine reicht, dass Gott ihm das ewige Leben schenkt. Und das zieht durchs ganze Neue Testament durch. Die Gesetze sind dazugekommen als Lebenshilfe, aber nicht als einen Weg, um vor Gott bestehen zu können. Und auch wir im Neuen Testament. Die Bestimmung des Neuen Testamentes, 215 an der Zahl, Imperative, sind dazugekommen als Lebenshilfe. Es nützt mir eben, wenn die Schrift sagt, du sollst nicht klauen. Ja, ich habe eine Menge Ärger, wenn ich es tue, oder? Es sei denn, ich werde nicht erwischt, aber dann habe ich vielleicht ein schlechtes Gewissen. Es nützt mir, wenn ich mich daran halte, in der Mitmenschlichkeit Menschen gegenüber freundlich zu begegnen. Und es nützt den anderen, statt miesmuffelig zu sagen, Kach. Ne? Und die ganzen vielen Bestimmungen des Neuen Testamentes sind uns eine Lebenshilfe, aber niemals Weg, um von Gott gefallen zu können. Glaube, der mit Gottes Gnade rechnet, wird die Verheißung Gottes im Leben erfahren und Segen. Gesetzlichkeit ist folglich immer auch ein Zeichen von Unglauben, weil ich meine, aus eigenen Kräften heraus mich anstrengen zu können, um fromm zu sein, um vielleicht dadurch was zu erreichen. Ich traue mir mehr zu als Gott. Abraham vertraut Gott. Er hört ihm zu. Und mit 100 Jahren wird er auch tatsächlich einen Sohn bekommen. Er wird ja 184 bekanntlich, ne? Uralt. Damals wurden die Menschen sehr viel älter als heute. Und er kriegte noch weitere Kinder später. Aber er musste sehr, sehr alt werden, bis der erste Sohn kam. Jeder, der aus dem Glauben heraus Gottes Kind geworden ist, ist folglich mit Abraham verbunden. Weil der Glaube Abrahams und unser Glaube ein verwandter Glaube ist. Wir werden Abraham genauso im Himmel treffen, wie wir jeden anderen Gläubigen, der an Gott glaubt, dort treffen werden. Übrigens hat lange vor Grundlegung der Welt Gott das Heil in seinem Sohn geplant. Das konnte Abraham noch nicht wissen. Und Abraham hatte eine Unsicherheit. Ich vertraue zwar Gott, aber was ist denn mit der zukünftigen Erlösung? Davon wusste er nichts. Er hatte nur eine Ahnung, es wird irgendwann mal was kommen. Wir heute wissen, damals vor 2000 Jahren, war der Punkt da. Jesus ist gekommen. Jesus ist gestorben. Jesus ist auferstanden. Wir sind heute auf der viel, viel sichereren Seite als Abraham damals. Weil wir es wissen. Abraham vermutete es nur. Und er vertraute Gott trotzdem. Und wir wissen es heute und dürfen Gott vertrauen. Wir haben es ein bisschen leichter als Abraham. Sogar ein bisschen leichter. Und wir haben heute eine Bibel. Gab es ja damals auch noch nicht bei Abraham. Wir können das heute alles sogar nachlesen. Und immer wieder schwarz auf weiß sehen wir, aha, ja, das war so. Es gibt ja viele Menschen, die zweifeln, dass alles anders das wahr ist. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube ganz fest, dass das, was in der Bibel steht, tatsächlich real passiert ist. Und dann geht er weiter. Wer dagegen vertraut, von Gott angenommen zu werden, weil er das Gesetz erfüllt, steht unter einem Fluch. Die Heilige Schrift sagt ganz klar, jeden soll der Fluch treffen, der nicht in allen Punkten Gottes Gesetz erfüllt. Dass aber niemand durch das Gesetz Anerkennung bei Gott finden kann, ist klar. Denn schon der Prophet Habakuk sagte, nur der wird vor Gott Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Das Gesetz aber fragt nicht nach Glauben. Hier gilt nur, wer seine Forderung erfüllt, wird leben. Wir werden in der nächsten Predigt intensiv nochmal darüber nachdenken, wozu ist das Gesetz nun eigentlich da? Auch das beantwortet Paulus sehr klar in den nächsten Versen. Nur so viel schon mal vorweg. Theoretisch ist es möglich, alle 613 Bestimmungen des Alten Testamentes zu erfüllen und Gott könnte sagen, cool. Dann darfst du aber in deinem ganzen Leben nicht ein einziges Mal an sündigen Gedanken haben, nicht ein einziges Mal ein falsches Wort deinen Mund verlassen und nicht ein einziges Mal eine Tat haben, die nicht in Ordnung war. Einmal daneben vorbei. Logisch, dass das keiner schafft, oder? Und das sagt auch Paulus unmissverständlich, das kann keiner schaffen. Und nochmal, das Gesetz ist uns als Lebenshilfe gegeben und nicht, um es einzuhalten und damit vor Gott gerecht zu werden. Und diese blöden Sprüche, wenn du dein Teller nicht auf isst oder leer isst, auf essen kann man ihn ja nicht, aber leer isst, dann wird der liebe Gott dich bestrafen. Ja, dann instrumentalisiere ich Gott für Taten, die ich tun muss. Und so gehen wir oft mit Gott um. Was ist das für ein Quatsch? Oder? Was ist das für ein Blödsinn? Ich kann doch nicht Gott instrumentalisieren für meine egozentrischen Wünsche. Oder als Drohgebärde nehmen für ein Kind. Was bekommt das Kind für ein Gottesbild? Wenn ich mein Teller nicht leer esse, ist Gott mit mir böse. Was gibt das für ein Gottesbild? Das kann man doch nicht machen, oder? Geht doch nicht. Das alttestamentliche Prinzip lautet ganz klar: Glaube und du wirst leben. Halte die Bestimmung Gottes ein, dir zum Nutzen. Dir zum Nutzen, Gott zur Ehre. Nicht? Und wenn wir unter dem Fluch Gottes stehen, heißt das, wer meint, aus sich selbst heraus oder Gesetze halten zu müssen, der zieht den Zorn Gottes auf sich. Warum? Einmal, weil man es gar nicht schafft, die Gesetze zu halten. Und zum Zweiten, weil man leugnet, dass Jesus, was Jesu Kreuzestat eigentlich bedeutet. Man meint, mehr zu können, als wie Jesus ist oder was Jesus getan hat. Und das kann Gott nicht gutheißen. Lesen wir weiter. Von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus aber nun erlöst. Als er den Tod am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen, so wie es vorausgesagt war. Wer am Kreuz hängt, der ist verflucht. Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hat, der sollte durch den Tod Jesu am Kreuz allen Völkern geschenkt werden. Und durch diesen Glauben sollen sie alle den Heiligen Geist empfangen, den Gott zugesagt hat. Glaube an Jesus Christus, das ist das Zentrum. Und Jesus hat uns diesen Glauben geschenkt durch das Leiden und Sterben von Golgatha. Das ist die Grundlage, durch das Leiden und Sterben von Jesus. An anderer Stelle steht, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in Christus die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Durch Christus spricht Gott uns gerecht. Und da werden wir nächstes Mal noch ein wenig mehr drauf eingehen. Liebe Gemeinde, ich habe es noch mal ein bisschen zusammengefasst hier. Gottes Gesetz lautet Gnade und nichts als Gnade. Gott beschenkt uns in dem Moment, wo wir gläubig geworden sind, den Heiligen Geist. Beschenkt uns mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Er beschenkt uns mit dem ewigen Leben. Er nimmt uns raus von der Haltung und Bedingung irgendwelcher Gesetze. Er löst uns von dem Fluch des Gesetzes, weil Jesus selbst den Tod auf sich genommen hat. Und er führt uns nun zu einem befreiten Leben, in dem Gnade und Freiheit sichtbar werden. Und ich wünsche mir und euch, dass ihr das in dieser Weise auch immer wieder so erleben könnt. Amen.